mit Jesus unterwegs. So heißt unsere Serie, so lesen wir es. Viele von uns in diesen Tagen, in der Passionszeit, so befassen sich die Hauskreise mit Jesus unterwegs nach Jerusalem. Inzwischen ist Jesus mit seinen Jüngern eine lange Wanderung unterwegs gewesen. Von Galiläa, letzten Sonntag, trafen wir ihn ganz im Norden Israels, macht er sich auf und kommt nach Judäa. Den letzten Aufenthaltsort, den Markus nannte, vorgestern, war Kapernaum. Jetzt aber hat Jesus Kapernaum verlassen, Galiläa im Norden verlassen. Er wird vor der Kreuzigung nicht mehr wieder dorthin zurückkehren. Jesus zieht östlich des Jordans, gen Süden, mit seinen Jüngern. Heute gehört dieses Gebiet östlich des Jordans zu Jordanien. Damals war es überwiegend von Juden besiedelt. Aus diesem Gebiet waren schon früher die Leute in Scharen zu Jesus gekommen. Markus Kapitel 3 berichtet das und auch Matthäus 4 berichtet davon. Verständlich, dass sie nun es ausnutzen, dass Jesus mal rüber über den Jordan, in den Osten, in die östlichen Gebiete kam und bei ihm sind. Und dann, so heißt es in unserem Kapitel schon, in dem wir heute gelesen haben, im ersten Vers, wiederum kamen die Leute in Scharen zu Jesus. Und wie immer heißt es, lehrte Jesus die Leute. Das ist das Ziel Jesu. Dazu ist er gekommen ist er, um am Kreuz für uns zu sterben. Aber das war das Ziel seines Wirkens, die Leute zu lehren, uns zu lehren. Es geht um mehr als Fasten, heißt unsere Bibellese für die Passionszeit. Es geht darum, von Jesus geprägt zu werden, auf ihn zu hören, sein Wort sich zu verinnerlichen. Und das ist auch die Aktion in dieser Fastenzeit in unserer Gemeinde. Wenn du nur fastest in dieser Zeit, auf Schokolade oder Alkohol verzichtest und nicht Bibel liest täglich und keine Begegnung mit ihm hast, dann hilft es vielleicht deinem Körpergewicht. Aber ob es in deinem geistlichen Leben was bezweckt, auf Schokolade zu verzichten? Darum gefällt mir der Titel dieser Aktion so. Es geht um mehr als um Fasten. Und immer wieder stellt Markus in dieser täglichen Bibellese das heraus, ihm zu begegnen. Er lehrte die Leute. Schenkt das Gott, dass wir von ihm geprägt werden. So fangen wir morgens früh, wenn wir Bibel lesen, das Bibellesen an. Dass wir still werden und sagen, Herr Jesus, sprich du durch deinen Heiligen Geist zu mir. Ich möchte jetzt ganz bewusst auf dich hören. Und dann klopfen wir so einen Bibelabschnitt Vers für Vers ab. Luther hat mal gesagt, Bibellesen ist wie Zwetschgenernte. Die Zwetschgen werden nicht alle auf einen Schlag reif. Das weiß jeder, der schon mal bei der Ernte war. Die werden nacheinander reif. Da geht man, so sagt Luther, an ein Bäumchen und schüttelt und freut sich über das, was runterfällt. Und wenn nicht viel runterfällt, geht man zum nächsten Bäumchen und schüttelt. Und so lesen wir die Bibel abschnittweise, Vers für Vers. Herr, was hast du mir mit diesem Vers zu sagen? Gilt das für mich? Ist da was drin für mich? Und lauscht und hört und überlegt und geht weiter zum nächsten Vers, um auf das zu hören, was Gott uns sagen will. Darum geht es uns in unserem Gemeindemotto. Jesus kennen, ihn immer mehr kennenlernen. Schenk's Gott, dass euch, dass uns das gelingt, eine Begegnung täglich mit ihm, auf ihn zu hören. Die Leute östlich des Jordans haben sich gefreut und kamen in Scharen und Jesus lehrt sie. Und als Jesus weitergehen will, heißt es dann Vers 17, da kommt ein Mann zu ihm gelaufen, wirft sich vor ihm auf die Knie. Guter Lehrer, was muss ich tun, so fragt er, um das ewige Leben zu bekommen. Die Szene ist so plastisch, man hat hier das Gefühl, man hört Petrus selbst erzählen. Der Evangelist Markus hat Jesus nie getroffen. Er war ja ein ganz junger Mitarbeiter im Missionsteam von Petrus. In der Apostelgeschichte kriegen wir das mit. Jahrelang war er mit dem Petrus unterwegs. Und da hat als Mitarbeiter, als Helfer in dem Team jahrelang den Petrus erzählen hören, wie die Sache mit Jesus war. Und das hat ihn so fasziniert, dass er zum Schluss sich hingesetzt hat und hat uns das Markus-Evangelium aufgeschrieben. Damit es auch aus Sicht des Petrus, und der Petrus hat sehr wortgetreu die Zitate gebracht und so hat es Markus aufgeschrieben. Im Unterschied zum Matthäus-Evangelium, der Zöllner Levi, der hat Jesus selbst erlebt. Markus berichtet hier, es kommt ein Mann, wirft sich vor Jesus auf die Knie. Ist heute out, oder? Machen wir sowas noch? Betest du manchmal kniend? Bringst du durch die Körperhaltung etwas zum Ausdruck? Wäre ja auch mal eine Fastenaktion, zu sagen, Herr Jesus, in dieser Fastenzeit sollen täglich die Knie der erste Körperteil sein, der den Boden berührt. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Du kannst aus dem Bett so dich rauswälzen, dass du mit den Knien zuerst auf den Boden kommst. Und dann verharre in dieser Zeit eine Zeit lang auf den Knien und sag es ihm, Herr, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, um dir heute zu begegnen? Es geht um viel mehr als um Fasten. Es geht um die Begegnung mit dem Wort Gottes. Das ist Dynamit. Das verändert unser Leben. Das verändert uns und gibt uns Hoffnung. Jesus ist östlich des Jordans. Er hat gelehrt und nun macht er sich auf Richtung Jerusalem. Da passiert das Unvorhergesehene. Vielleicht ist er gerade so an einer Brücke am Jordan, um hier rüberzukommen, wieder in das zentrale Land Israel. Da läuft der Mann her und kniet vor Jesus nieder. Es ist aus den Parallelstellen Matthäus 19 und Lukas 18 wird deutlich, dass es sich um den reichen Jüngling handelt. Das heißt, einem jungen, führenden Mann. Hochbegabt, eine Karriere vor sich, aber in tiefer innerer Unruhe. Gibt es das heute noch? Gibt es eine wichtigere Frage als die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Gibt es eine wichtigere Frage? Ihm war das ewige Leben wichtig. Aber kann man etwas tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er ist reich und angesehen. Ein Oberer im Volk erfahren wir anhand der Synoptiker. So berichtet es Lukas. Ein Oberer im Volk, ein angesehener junger Mann. Dieser junge Mann wäre wahrscheinlich der Traum von Schwiegersohn für viele christliche Eltern mit einer heiratsfähigen Tochter. Er ist nicht nur reich, sondern gut erzogen. Er kennt die Gebote Gottes und hält sich auch daran. Er selbst scheint aber nicht hundertprozentig sicher zu sein. Mit seinem Leben nicht hundertprozentig zufrieden zu sein. Darum kommt er zu Jesus und stellt ihm die Frage, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Dieser junge Mann hat schon in jungen Jahren viel erreicht in seinem Leben. Viel erreicht, wonach Menschen sich danach sehnen. Geld, Besitz und Reichtum. Aber er merkt, das kann nicht alles sein. Es gehört doch mehr dazu, zu einem sinnvollen und erfüllten Leben. Er tät gerne etwas mit seinem Reichtum. Aber der wäre mir recht gekommen. Wir brauchen in Madagaskar unbedingt mehr Schülerpatenschaften, hätte ich gesagt. Wenn du viel Geld hast, übernimm doch 10 monatlich. Mit 300 Euro können wir 600 Kinder in der Schule in Madagaskar täglich ein Mittagessen geben. Willst du nicht einfach, dem hätte ich Tipps gegeben, was er mit seinem Geld machen kann. Der junge Mann in unserer Geschichte hat es auch bereits festgestellt, Geld allein macht nicht glücklich. Er stellt die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben? Und dabei interessiert sich nicht nur, er sich nicht nur für das hier in dieser Welt, wo kann ich was Gutes tun mit meinem Reichtum, damit es besser wird, sondern er interessiert sich auch für ein Leben nach dem Tod. Er fragt nach einem Leben in göttlicher Qualität. Er fragt nach erfülltem Leben, ewiges Leben. Wer diese Frage stellt, der beweist, dass er klug und weitsichtig ist. Und Jesus antwortet, du kennst die Gebote. Und da zählt Jesus ihm die Gebote von der ersten Tafel auf, von der zweiten Tafel auf, die Gebote, wo es darum geht, die Beziehung zu anderen Menschen. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Die 6 Gebote, die sich um die Beziehung mit anderen Menschen handeln. Jesus weiß, sein Gegenüber ist ein frommer Jude, so zählt er diese 6 Gebote auf. Jesus beginnt mit den einfacheren Geboten, die schweren Gebote, die von der Beziehung zu Gott sprechen, die erwähnt Jesus erst später. Und überraschend für uns sagt dieser junge Karrieremensch, Meister, diese Gebote halte ich von Jugend auf. Die habe ich befolgt. Wow, sagen wir hier. Wer kann so etwas sagen? Nicht stehlen, nicht lügen. Die große Fastenaktion der evangelischen Kirche heißt diesmal 7 Wochen ohne Lügen. Ah, nicht schlecht, schon mal 7 Wochen ohne Lügen. Der junge Mann hier sagt, das halte ich ein. Nicht nur 7 Wochen, mein ganzes Leben. Nicht lügen, keine Pornoseiten ansehen. Na, da wird schon anders bei uns. Vater, Mutter ehren. Offenbar konnten junge Theologen aus gesetzestreuen Familien solcher Meinung sein. Paulus erzählt uns später, dass er auch so einer war. Apostelgeschichte 23 erfahren wir das. Wo er das sagt, dass die Gebote habe ich von Jugend an gehalten. Was für eine Selbsteinschätzung. Und Jesus sieht ihn an, so heißt es hier Vers 4, 21, und gewinnt ihn lieb. Warum heißt es hier, dass Jesus ihn lieb gewinnt? Weil er ein sauberer junger Mann war? Weil er sich von Sünden fernhielt? Vielleicht war das mitbeteiligt. Aber viel wichtiger scheint, dass Jesus bei ihm das echte Verlangen nach Heil erkannte. Es ist die Liebe zum Sünder. Es ist die Retterliebe. Jesus widerspricht ihm nicht. Sagt nicht, hey Freundchen, da hast du aber ein wenig dick aufgetragen. Wer kann das schon? Er kommt gleich zur weiteren zentralen Stelle des Gebots und sagt zu ihm, Vers 21, eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben und dann komm und folge mir nach. Der reiche Kerl hat wohl mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Forderung. Denn als er das hörte, war er enttäuscht und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Muss man denn wirklich auf alles verzichten, was man hat, um das ewige Leben zu bekommen? Muss man wirklich auf alles verzichten? Auch die Jünger sind betroffen und sagen, wer kann dann überhaupt in den Himmel kommen? Wer überhaupt? Wie können wir das verstehen, was Jesus von dem Mann verlangt? Jesus spricht hier von dem ersten und wichtigsten Gebot, wie unsere Beziehung zu ihm ist, zu Gott. Daran wird es sich entscheiden, wie wir unser Leben führen und wo wir die Ewigkeit verbringen. Sein Geld ist ihm wohl zum Götzen geworden. Und das wusste Jesus. Er führt ein ethisch einwandfreies Leben. Aber die Mitte, um die sich alles dreht, ist sein Besitz und sein Geld. Jesus legt seine Finger auf diese wunde Stelle. Du hast den falschen Gott, sagt er ihm. Löse dich davon und komm zu mir. Lass mich die Mitte deines Lebens sein. Das ewige Leben ist eine Frage der Beziehung zu Jesus und nicht eine Frage der Ethik. Der Grundansatz war falsch. Was muss ich tun? Sünde ist nicht eine Tat, sondern eine Beziehung. Und der Rettung kommt nicht durch deinen Lebensstil, sondern durch die Beziehung zu ihm. Die Ethik folgt aus dieser Beziehung zu Gott. Geld steht hier für vieles, für Sicherheit. Wie leicht wird die Frage nach Sicherheit zu unserem Gott, die uns mehr beschäftigt als die Begegnung im Gebet mit ihm? Geborgenheit, Macht über andere Menschen, Freiheit, Spaß. Es muss Spaß machen, was wir tun. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Beruf. Viele junge Leute entscheiden daran, habe ich Bock darauf, dahin zu gehen oder nicht. Sorglosigkeit, Anerkennung, Selbstwert. Geld steht hier für vieles. Geld regiert die Welt. Menschen und Länder, die Geld im Überfluss haben, üben eine große Macht aus. Darum ist dieser Predigttext heute verblüffend aktuell. Und der junge Mann geht betrübt fort. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und die Jünger reagieren mit großer Betroffenheit. Wenn das so ist, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Sie wissen aus eigener Erfahrung, nicht nur die Reichen hängen an ihrem Besitz, sondern auch die, die wenig haben. Die einen sorgen sich ständig darum, wie sie ihren Besitz mehren. Und wer nur wenig besitzt, den quält der Gedanke, ob das Geld auch für die Rente reicht, für den Alltag. Oder er blickt mit Neid auf die Reichen und kann sich seines Lebens nicht mehr freuen. Wie kommt man los von dieser unheimlichen Macht, dem Streben dieser Ersatzgötter nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Macht über andere Menschen, nach Freiheit, nach Spaß, Sehnen nach Sorglosigkeit, nach Anerkennung, nach Selbstwert? Wie kommt man davon los? Es ist schwer, das wissen wir alle. Und nun kommt die tröstende Antwort Jesu. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja, Gott kann und will uns frei machen. Und wie macht er das? Drei Gedanken zum Abschluss. Er macht das, indem er uns zusichert, für unsere Bedürfnisse zu sorgen. Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Ist ein Kennzeichen der Heiden, nach diesen Sachen zu trachten, aber nicht der Gotteskinder. Denn euer himmlischer Vater im Himmel weiß, dass ihr das braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Welch ein wunderbares Wort. Welch ein Leitsatz für diese Passionszeit. Mehr als Fasten. Trachtet zuerst nach dem Wort Gottes, ihm zu begegnen, auf ihn zu hören. Und dann wird er dir das auch zusichern. Ich werde für deine Bedürfnisse sorgen. Ein zweites, wie er das macht, indem er uns in seinem Wort ganz praktische Hilfen für einen sinnvollen und befreienden Umgang mit dem Geld gibt. Eine ganze Reihe Bibelstellen sprechen sehr deutlich davon, wie wir mit Geld umgehen sollen. Zum Beispiel 1. Timotheus 6, nach Hoffnung für alle, heißt es da, Paulus schreibt dem Timotheus, der junger Gemeindeleiter, wahrscheinlich in Ephesus war in der Zeit, er schreibt ihn, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich werden und sich ein gutes Fundament für ihre Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Schreibt die Bibel an die Pastoren. Den Auftrag habe ich bekommen. Ich soll euch unbedingt einschärfen. Ihr sollt ein gutes Fundament für euer Leben bekommen. Und nicht meinen, dass der irdische Reichtum euch dieses Fundament gebe. Es geht um mehr, mit Jesus unterwegs zu sein. Das soll die Grundlage in eurem Leben sein. Und ein drittes, wie Gott das macht, indem er uns seinen Blick öffnet und uns zeigt, es gibt etwas viel Wertvolleres, nämlich die Gemeinschaft mit ihm, mit den vielen Menschen, die den gleichen Weg gehen. Der junge Mann hatte leider nicht diese Weitsicht, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist. Darum hat er sich an seinen Besitz geklammert und die Einladung Jesu abgelehnt. Ich fasse noch einmal zusammen. Was lernen wir aus dem heutigen Abschnitt? Der reiche Mann ging zur richtigen Person. Er stellte die richtige Frage. Er bekam die richtige Antwort. Und jetzt kommt die Katastrophe. Und fällt die falsche Entscheidung. Lasst uns mit den Möglichkeiten Gottes leben. Dem Gott, der neues Leben schafft, dem wollen wir vertrauen. Dem Gott, der total verfahrene Situationen in seiner Hand hat und einen Ausweg aufzeigt, dem soll unser Leben gehören. Leg deine Unmöglichkeiten in Gottes Hand. Sind da Leute, denen du nicht vergeben kannst? Sind da Aufgaben, die dir unmöglich scheinen? Sind da Dinge, die du nicht aushältst? Er kann. Er kann vor unsere Nullen seine einsetzen. Lasst uns einige Augenblicke stille werden. Jetzt am Schluss dieser Predigt, bevor wir singen, ich gebe dir alles hin. Du bist mein größter Gewinn. Lasst uns vorher einige Augenblicke stille werden. Und jeder darf sich seine Nullen überlegen. Mach ein Gebet draus. Herr, setze bitte deine Eins davor, denn nur du bist einmalig. Wir werden stille und beten. Du sicherst, dass du für unsere Bedürfnisse sorgst. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort praktische und sinnvolle und befreiende Hilfen gibst zum Umgang mit den Göttern, die uns so wichtig sind. Danke, dass du uns den Blick zeigst für das Wertvollere, die Begegnung mit dir. Amen.